Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Das ist Teil 3 dieses Interviews. Solltest du die ersten beiden Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Ja, jetzt gerade, wie es dazu will, vorher mit jemandem aus dem universitären Umfeld gesprochen. Und da haben wir also über die Kulturen gesprochen, weil es auch so eine Annäherung ist. Nicht? Ich komme aus einem Berufsbildenden, das ist mein Werdegang, HTL, nicht Berufsbildender, dann bin ich stark für die Lehre und Elfenbeintoben ist mir oft in einem Buch mit 7 Siegeln. Und dass die ja oft sehr ruppig miteinander sind. Und ja, also so quasi das kritisiert werden, das Kritisieren gehört ja zum guten Ton. Nicht? Also nur wer kritisch ist, der hat's drauf. Und das befeuert ja das auch. Nicht? Also alles, was kommt, muss man selbst niederkritisieren. Das spricht dann von einer gewissen Bildung.
Du sprichst einen guten Punkt an. Wenn man die Probleme erkennt, dann glaubt man, man ist schlau. Ja, ich kann sofort für neue Dinge alle Probleme erkennen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, ich kann mir da was aus der Nase ziehen und das kann echt klingen. Das Schwere ist aber, wo man wirklich schlau sein muss, ist, wie löse ich denn das? Wie finde ich denn eine Lösung dafür? Ja. Und du als Ingenieur, ich als Ingenieur, ja, ich weiß nicht, ob du jemals eine Prüfung hattest in der Schule oder auf der Uni oder FH, wo stand, beweisen Sie, dass es nie und nimmer eine Lösung für X gibt. Ja? Das hast du diese Aufgabe gehabt. Du hast immer gehabt, bitte Sie die Lösung von X und hier ist die Gleichung. Ja. Ja? Das war die Aufgabe. Ja? Ja. Aber es scheint so zu sein, dass plötzlich, wenn die Leute in Unternehmen gehen, also fertig sind mit der Ausbildung in Unternehmen gehen, plötzlich finden sie alle Gründe, warum etwas nicht funktionieren kann. Beispiel München. Ich war in München vor ein paar Jahren, 2019, das Datum ist deshalb wichtig, ich komme gleich drauf, und ich habe über autonome Autos geredet und dann steht da der TU München Physik-Absolvent auf, so 40, 45, ne, und sagt, ja, autonome Autos werden nie funktionieren, weil er hat da eine Hütte in den Alpen und da ist im Winter 10 Kilometer auf der Straße, liegt Schnee, ne, so schneit. Da wird ein autonomes Auto nie hinfahren können. Das war 2019, ich sage deshalb 2019, weil 50 Jahre vorher, 1969, sind die ersten Menschen auf dem Mond gelandet. Ne? So, und 2019 war auch das Jahr, wo die zweite Voyager-Sonde, Voyager 2, den interstellaren Raum erreicht hat. Also das heißt, da haben wir es geschafft, mit irgendwelchen Dingen wohin zu kommen, das viel schwieriger ist, als 10 Kilometer durch Schnee zu fahren. Ja? Und da erzählt man man kann in dem Schnee 10 Kilometer nicht mit einem Auto, wird man nie fahren können. Und da frage ich mich, was ist da schiefgegangen? Weil eigentlich als Ingenieur gehe ich ran und sage, okay, 10 Kilometer Schnee, wie löse ich das mit einem autonomen Auto? Und zerlege sind Teilprobleme. Und diese absoluten Behauptungen, ne, da zucke ich schon. Wenn so jemand so kommt, dann geht es schon los. Dann als Ingenieur kann ich schon rangehen. Und wenn ich das nicht kann als Ingenieur, ja, und dass die Attitüde eine andere ist, das Mindset eine andere ist, dann ist was schiefgegangen in der Ausbildung.
Ja. Ja, und der Wirtschaftler würde wahrscheinlich denken, wie relevant ist es, dass ich 10 Kilometer durch den Schnee auf eine Hütte fahren muss, fürs autonome Fahren? Eigentlich gar nicht, weil 95% oder sowas, jetzt mal ins Blaue geredet, fährt man auf der Straße. Also es ist jetzt nicht gerade der erste Anwendungsfall, der mir einfällt für autonomes Fahren.
Ja, das ist ja noch einmal, da kommen die Leute mit den absurdesten Argumenten. Ja. Du hast ja keine Ahnung, wenn ich die Leute haben so Argumente gebracht, wie ich habe dann kein privates Auto mehr, sondern vielleicht ein Robotaxi, das innerhalb von 1-2 Minuten da ist und dann kann ich vielleicht, was weiß ich, einen Einsitzer bestellen, weil ich nur 5 Straßen weiterfahre oder ich bestelle mir eines mit Ladefläche, weil ich noch bei IKEA ein Kästchen abholen möchte und so. Und dann wieder, ja, aber ich habe immer meine Angelausrüstung drinnen oder meine Golfausrüstung. Und ich habe das so oft gehört, ich wäre Millionär, wenn ich jetzt wahrscheinlich da jedes Mal einen Euro gekriegt hätte dafür. Aber da kommen dann die Leute mit solchen aus den Haaren herbeigeht. Ja, wie oft gehst du Golf spielen? Naja, einmal im Monat. Ne? Aber die ganze Zeit haben sie eine Golftasche drin. Das kannst du doch einmal, wenn. Also das heißt, diese Argumente werden immer abstruser, wenn sie merken, dass sie finden keine normalen Argumente dafür. Ne? Und da sind wir sehr innovativ, ja? Da sind wir sehr kreativ, aber nicht im Finden von Lösungen. Ja? Da wird kreativst kognitive Energie verschwendet darauf, uns zu erklären, was die Probleme sind und deshalb wird es nicht funktionieren, anstelle diese selbe kreative und kognitive Energie reinzustecken, in Lösungen zu finden. Ne?
So, da spricht da die Bequemlichkeit und die Gewohnheit raus, nicht? Also quasi egal wann, ich könnte immer, weil ich habe
Exakt.
immer diese Tasche, was auch immer dabei. Und dann müsste man umdenken und ich habe mal gelernt, das Hirn wehrt sich gegen das Umdenken, weil es kostet mehr Energie, als würde es immer das Gleiche tun.
Ja.
ja, so ist das. Und wir dürften hier bei uns in unserer Kultur sehr energieeffizient
Naja,
arbeiten. Also.
es hat damit zu tun, es ist ja verständlich, ne? Wenn man ein altvertrautes Ding hat, dann kennt man die Möglichkeiten dafür und die Risiken. Und man hat irgendwie gelernt, die Risiken zu managen. Ja? Auch wenn es nicht, also wirklich schlecht ist. Wenn jetzt was Neues kommt, kennt man weder das Potenzial, man sieht aber sofort oder hat matte Meinung, man sieht sofort alles Negative. Und das Negative ist dann auch so überwältigend und so unbekannt, dass man dann lieber bei der alten Lösung bleibt. Weil es auch wirklich Anstrengungen erfordert, dieses Neue zu verstehen, dieses Neue zu lernen. Denke einfach darüber nach, ne? Wie oft probierst du ganz bewusst neue Anwendungen an, ja? Also eine neue App. Ja? Das erfordert Anstrengung. Und Leute sind halt einfach, ja, ich verwende halt lieber das, was ich eh schon kenne und nicht was Neues. Da muss ich jetzt lernen, das ist anstrengend und ich weiß nicht, ob ich erfolgreich bin. Ich bin wieder Anfänger, ich schaue dumm aus. Ja. Und das kommt dann alles rein in das Ganze und das hindert uns an der Innovation.
Und man hat in dieses Bestehende auch schon Energie investiert. Man kennt schon die Hürden und Ösen und damit umzugehen,
Ja.
was alles nicht funktioniert, weil nichts funktioniert perfekt. Und das ist ja dann wieder weg. Nicht? Das ist ja dann, das ist wie Kindesweglegung.
Genau, ja, okay.
Du hast das schon gesagt, also erstens mit ganzer Robotik und so weiter, und das ist ein gesellschaftliches das Thema ist, wie man miteinander umgehen oder wie das bei euch läuft. Jetzt ist ja das aus der Entfernung betrachtet, ändert sich ja da gerade einiges. Wie nimmst denn du das wahr? Also bei uns merkt man, es kommen immer wieder mal auch mehr Leute zurück, also Leute, die aus Europa kommen oder aus anderen Ländern, zieht es jetzt wieder eher nach Europa. Ist das bei euch merkbar? Tut sich da was oder wie ist denn da die Stimmung?
Ja, wir haben ja eine neue Administration, einen neuen Präsidenten, ne, und der leider Gottes viele Dinge macht, die eigentlich Technologieentwicklung auf der einen Seite schädlich sehen, auf der anderen Seite aber auch gut, ja, aber vor allem Wissenschaften hier massiv zerstört. Wissenschaften ist ein wichtiger Punkt. Ich habe das erzählt, Berkeley, Stanford, ja, Forschungseinrichtungen sind ein wichtiges Element im Silicon Valley Ökosystem, generell auch im Innovationsökosystem weltweit. Und es wurden ja zwischen 50 und wirklich 100% mancher Studienrichtungen, Forschungsbereiche wurden gekürzt, die Bundesmittel. Auch was Mittel für medizinische Forschung etc. betrifft. Ja, und dann hat man natürlich auch einen Gesundheitsminister, der absolute Null Ahnung hat, der auch ein Impfgegner ist, keinen wissenschaftlichen Hintergrund hat und und. Da kommen also sehr, sehr viele inkompetente Personen in die Regierung, deren einzige Qualifikationsmerkmal ist, dass sie loyal sind zum Präsidenten, ja? Und ihn als die klügste Person im Raum dastehen lassen. Wir merken das insofern, als natürlich jetzt plötzlich diese ganzen Visa-Geschichten, also Visumsgeschichten da hochkommen. Ich habe ja gesagt, wir haben sehr, sehr viele Ausländer, also Leute, die nicht in den USA geboren sind hier. Ich selber bin ja als Österreicher lebe hier. Ja. Wir haben 80.000 Deutsche, so 3.000 bis 4.000 Österreicher, 5.127 Schweizer. Ne? bisschen präzise. Im Silicon Valley, wo 3,5 Millionen Menschen leben, ne? Und dann natürlich die ganzen Indischer, Inder und anderen Europäer, die da sind. Und Visum ist natürlich ein ganz wichtiges Ding. Und wenn man das jetzt kürzt dann können die Leute nicht kommen. Oder wenn man Studentenzahlen kürzt und Universitäten angreift, die ja auf diesen Studentenwiesen sitzen, ja. Und man muss dazu wissen, dass ja hier die wirklich die besten oft kommen hier, also wirklich die weltweit Besten hierher kommen und dann auch Geld ausgeben. Das heißt, die zahlen ja dann auch sehr viel. Diese Universitäten hier sind nicht billig und damit zahlen sie beispielsweise auch die Studiengebühr sozusagen oder finanzieren damit die Möglichkeit, dass Amerikaner studieren können, die also nicht die Mittel haben. Und viele von denen bleiben dann auch hier. Und wenn man sich überlegt, dass 40%, über 40% aller Startups von Ausländern gegründet werden im Silicon Valley, dann hat das natürlich einen massiven Impact. Ja, das merkt man dann jetzt langsam, wenn man plötzlich keine Arbeitskräfte mehr kriegt. Ja, wenn man keine Leute herkriegt, selbst Leute können dann, wenn sie woanders leben, also es ist ja oft so, ein Startup hier, das von einem Ausländer gegründet wird oder von Ausländerinnen, hat oft die Entwicklungslabors dann zum Beispiel im Heimatland. Also ein österreichisches Startup kommt hierher, flippt, macht Hauptquartier in den USA auf, aber lasst die Forschungsabteilung und die Entwicklungsabteilung in Österreich, weil einfach das viel kostengünstiger ist. Die Israelis machen das, die Pakistani, die Inder machen das, weil man natürlich auch die Kontakte hin hat. Ne? Und man muss aber natürlich immer wieder reisen. Ja? Das heißt, man muss Leute haben, die aus Österreich dann hierher kommen und einmal vor Ort das sehen, mit Kunden sprechen, damit sie auch diese Mindset-Mentalität der Amerikaner mitkriegen. Und wenn du dann aber ein Problem hast, ein Visum zu kriegen, ein Arbeitsvisum für 3 Monate, dann hast du ein Problem. Oder wenn du dann festgenommen wirst von ICE, also der Einwanderungsbehörde, wie das jetzt Hyundai passiert ist, ja, habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt, Hyundai baut eine Batteriefabrik in, wo ist das, South Carolina? Weiß ich jetzt gar nicht,
Denke über nichts, oder?
ja. Und dann haben sie dort fast 500 Leute festgenommen. Und mehrere Tage eigentlich. Und diese Leute, die sie festgenommen, das sind die Experten. Da gibt es nicht 5 andere, die ich da einsetzen kann, die Hyundai hat, die sie schicken kann. Ja? Und wenn die das sagen, ihr könnt mich gerne haben, das mache ich doch nicht noch einmal durch, ich komme da nicht hin. Das sind, wir reden hier von Milliardeninvestitionen, dann hast du ein massives Problem. Ja? Und natürlich, wenn dann Tarife kommen, die draufgeschlagen werden, gerade bei. Ich meine, all diese Unternehmen sind ja sehr weltweit verwoben miteinander, ja, mit anderen. Also Autobau beispielsweise, ne, da wird ja über die Grenzen hinweg hin und her transportiert, reimportiert, importiert, exportiert, weil gewisse Aufgaben halt dort gemacht werden, gewisse Aufgaben da. Und wenn du jedes Mal darauf Zoll zahlen musst, dann wird das Auto plötzlich doppelt so teuer. Ja? Das heißt, das merkt man jetzt an der Stelle. Und wenn dann die anderen Länder natürlich auch Tarife draufschlagen oder dann sagen, nein, jetzt verwenden wir Microsoft nicht mehr, sondern wir finden Open Source, dann schadest du direkt dann natürlich diesen amerikanischen Firmen auch wiederum. Ne? Und das ist halt, diesem Chaos steckt man halt gerade, weil du halt einen Präsidenten hast, der das als Nullsummenspiel sieht. Ja? Wenn ich mehr krieg, kriegst du weniger und nicht, wenn ich mehr krieg, kriegen wir beide mehr. Ja? Der sieht das als Nullsummenspiel und agiert auf diese Weise. Und dann findet man hart heraus, gerade auf seine Wähler jetzt, dass Tarife eigentlich Steuern sind, die sie kaputt machen.
Interessant, ja, interessant. Ja, spannendes Feld, in dem du dich bewegst. Und Mario, ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade ganz erschrocken auf den Timer geschaut. Ich hatte da deinen ganzen Tag und meine ganze Nacht da verbringen, uns zu unterhalten. Allerdings möchte ich dir das nicht überstrapazieren und gerne nur darauf verweisen, dass man natürlich dein neues Buch, wenn es dann heraus ist, auch in meinen Tiroler Shop, den wir verlinken, dann reinpacken, sobald es verfügbar ist. Irgendwann so im März hast du gemeint, gell, ungefähr. Sollte das
So im
soweit sein?
März sollte das erscheinen, ja. Also so ein Buch dauert, wenn ich es fertig habe, geht so 3, 4 Monate durchs Lektorat, mehrmals durch Covergestaltung, alles was notwendig ist und dann halt auch und dann Druck und dann wird es ausgeliefert und ist es da. Also müsste es so im März sein. Ich habe noch kein genaues Datum, aber es müsste März sein.
So grob, ja. Dann werden wir das auf
Ja.
jeden Fall reinpacken, sobald wir das
Ja.
gesichtet haben, dass es verfügbar ist.
Ja, und in deinem Shop sind ja auch meine Bücher, die anderen
Ja,
Bücher schon drin, habe ich
richtig,
gesehen. Ja,
richtig. Auf 20 bin ich jetzt nicht gekommen, allerdings sind es, was haben wir denn da?
ja, ein
Sechs,
paar, ein paar
achte
sind
sind
natürlich
drin.
noch etwas älter. Du hast die wichtigsten Bücher drin, sagen wir mal so. Die anderen
Sehr
Bücher
gut, sehr gut.
sind nicht mehr wichtig in dem Sinne, weil sie halt damals noch zu SAP-Zeiten oder zu einem Thema waren, die ich heute nicht mehr habe. Und ein Buch ist auch sozusagen, das gibt es gar nicht mehr, ein Witzbuch, das ich einmal geschrieben habe.
Nein, nein.
Ich habe, ja, ich habe wirklich, es gab einmal eine Serie, Überreuter Verlag hatte so eine kleine Geschenkbuchserie für die einzelnen Bundesländer. Darüber lacht Tirol, darüber lacht Wien, darüber lacht Burgenland, das Burgenland. Und das waren immer so 100 Seiten. Und ich hatte zufällig, weil ich in meiner Vergangenheit eine Volkstanz-Webseite hat. Also, es geht ein bisschen anders. Ich habe Hackbrett, ich spiele Hackbrett, das
Ich auch.
Salzburger Hackbrett. Ja. Und meine Eltern waren Volkstanzleiter in Wien und da haben wir immer, mein Bruder und ich, als Musik gespielt für verschiedenste Volkstanzgruppen und danach für andere, mit anderen Gruppen habe ich gespielt. Und da habe ich eine Volkstanzseite gehabt, da habe ich eben gelernt, wie man HTML programmiert und wie man Videos hochstellt. Ne? Das war so 1997, 98 habe ich damit begonnen. Und dabei bin ich natürlich auf Wiener Lieder und diese Liedtexte gestoßen, die natürlich bei Gstanzln und solche Dinge. Und habe dann irgendwann einmal, bin ich über Wiener Lieder auch natürlich gestoßen und habe dann begonnen. Und da habe ich gesehen, die sind ja eigentlich recht lustig. Also ein Drittel ist lustig, ein Drittel ist über Saufen, ein Drittel ist über den Tod. Ja, also sind wir so der Wiener, ne? Von lustig
Ein
über
Mix.
tot und saufen. Ja, es gehört alles zusammen irgendwie.
Da gibt es einen
Und
lustigen Tod. Ja.
genau, da gibt es natürlich jede Menge auch Witze, die immer mit Wien über Wiener zu tun haben. Und die habe ich dann begonnen zu sammeln, weil ich mir gedacht habe, jetzt schreibe ich so ein Witzbuch, weil ich habe vom Isaac Asimov, dem Science-Fiction-Autor, der hat auch zwei Witzbücher gehabt und die habe ich gelesen und es hat mir gefallen, wie er das gemacht hat und habe das auf diese Weise geschrieben und dann habe ich es einfach mal so ein Manuskript blind an den Überreiter geschrieben. Und was ich nicht wusste, ist, dass der gerade ein paar Tage vorher so eine Buchserie eben Witzbücher aus den Bundesländern freigegeben hat, ja, also als Projekt. Und ich war der Erste, der sozusagen den was geschickt hat. Und deshalb ist mein Buch auch ganz anders, das Witzbuch, als die anderen neun. Also Südtirol ist auch dabei. Und ich habe ja alle. Und ich zeige es da jetzt, weil ich habe es hinter mir im Bücherregal stehen.
Ja, cool.
Ja. Das sieht man jetzt nicht, weil im Podcast man natürlich kein Video hat, aber ich kann es gerne anschauen. Ne? Das ist darüber.
Ah, ja.
Ja,
Cool.
und jetzt suche ich das Tiroler raus. Warte mal. Tirol, wo ist der Vorarlberg, Salzburg, Niederösterreich, Tirol. Hier ist das Tiroler, das ist blau. Ne?
Aha, mit der Sensnummer.
Ja, mit der
Ja.
Sense. Und das sind natürlich, und da hier ist das Südtiroler, ja, für die
Ah ja,
Südtiroler. Das,
da der mitten
und,
und
äh,
Knödel
und das
von
sind natürlich die Geschichten, da hat man gestanzelt oder so politische Anekdoten oder so auch so ein bisschen historische. Oder so Legenden, ja, die also ein bisschen lustiger waren. Oder das Gsi-Mandl in Vorarlberg und spezifische Witzfiguren, die man in den einzelnen Bundesländern hatte. Und das
Ja.
habe ich halt nicht. Ich meine, es ist halt dann vom Charakter her, von der Struktur anders als diese Bücher. Ja. Aber ich habe alle,
Cool,
wie du
cool,
siehst. Ja.
cool. Das ist ein spannender Ausflug, weil da sieht man es auch schon, wie das bei dir ist, dass du doch mannigfaltig interessiert bist. Also sieht man ja nicht,
Ich glaube,
Hackbrettbücher
das
über
sollte
Witze
man auch
schreiben, das ist
sein.
ja,
Ja,
ja.
ich glaube, das sollte man auch sein, wenn man kreativ, innovativ sein will, weil oft viele Inputs von anderen Bereichen kommen. Ne? Ich habe das Gefühl, also zumindest hoffe ich das, dass die Leser meiner Bücher sehen auch, dass es reicher ist, weil ich halt Geschichten und Inputs aus anderen, völlig anderen Bereichen bringe. Ich habe über Gstanzl geredet, ich habe über wie man eine Geschichte macht und wie sich die Charaktere einer Geschichte selbst weiterentwickeln, ohne dass der Autor oder die Autorin was machen kann. Ja. Das sind so Phänomene, die passieren.
Ja.
Ich schreibe halt über solche Sachen, weil ich dann glaube, das passt dann gut rein, zum Beispiel bei künstlicher Intelligenz, weil ich das verselbstständigt, ja, und das Ganze ein bisschen auflockert und zugänglicher macht.
Ja, cool. Wahnsinn. Gut, du, jetzt haben wir unsere beiden Welten, unsere beiden Valleys quasi mal abgeglichen. Es gibt viel zu lernen, viel abzuschauen. Spannender, wie ich finde, dieses Zusammenspiel aus Startup, Venture Capitalist, die eingesessenen Firmen und die Accelerators. wo bei uns dadurch definitiv da eine Lücke ist, vor allem bei den Accelerators, würde ich mal behaupten. Und ja, und auch spannend, dass sich, wie du gesagt hast, 50% von Venture Capital der USA im Silicon Valley versammelt. Also da sieht man schon diese Fokussierung auf, was hast du gesagt, 3,5 Millionen Leute oder sowas, die da leben.
100 Millionen Leute in diesem Core Silicon Valley.
Ja, das ist ja doch eigentlich ein sehr kleiner Punkt, auf den sich da sehr viel
Ja,
konzentriert.
das sind nur mal gerade 80 Kilometer Luftlinie. Ne? Also
Ja.
San Francisco bis San Jose sind 80 Kilometer Luftlinie. San Francisco hat 800.000 Einwohner, San Jose 1 Million und dazwischen hast du halt Cupertino, Mountain View, Palo Alto. All diese Städte, wo diese ganzen bekannten Unternehmen sind, ne? Fremont. Wenn man dann natürlich den Großraum noch dazu rechnet, also East Bay, Norden raufgeht, George Lucas, San Marin County und so, kommt natürlich schon auf mehr. Ne? Es ist noch mal dreimal so viel dann. Aber auch selbst das ist innerhalb von ein, zwei Fahrstunden erreichbar alles. Ne? Das ist ein sehr, sehr dichter, enger Raum, wo ein massiver Austausch ist. Und man sieht auch gleichzeitig, physische Nähe ist sehr wichtig. Ja? Das ist ein Nachteil, den man dann hat natürlich beispielsweise Deutschland hat Automobilindustrie, man hat in München, Stuttgart, Rüsselsheim, Wolfsburg, ne, das sind hunderte Kilometer Abstand dazwischen. Und das hat zwar, dieser Austausch dort ist schwieriger. Ja. Und hier hast du, hier, und dann ist es aber sehr monokulturmäßig. Ne. Und hier hast du doch jetzt sehr breit aufgestellte Industrien, Automobilindustrie, medizintechnisch, Software, Hardware, alles das. Und jetzt kommen halt neue Industrien, das heißt, das sind viele, viele Standbeine. Und das oder jetzt Food-Industrie, ja, habe ich erzählt, zellkulturiertes Gewebe. Und das kommt alles da zusammen. Ne. Und begonnen hat das irgendwie so halt mit dem Militär, das den ersten Stützpunkt im Silicon Valley hatte. Ja, das war das erste Militärstützpunkt der USA im Westen. Da kann man dann halt die Kriegsschiffe, die man gebaut hat, wo man dann ins Pacific Theater, also gegen Japan gegangen ist. Und wo dann eben auch solche Sachen passiert sind, wie dass man damals beim Militär nicht schwul sein durfte. Und die Leute, die man als schwule Soldaten identifiziert hat, dann im Heimathafen in San Francisco entlassen worden sind. Und die sind nicht zurückgegangen in ihre Dörfer und in den Midwest und in den Bible Belt, also dort wurde, sondern die sind in San Francisco geblieben. Und damit hast du da die homosexuellen Community, die LGBTQIA+ Community, die einen anderen Lebensstil hat. Und damit du auch diesen Einfluss plötzlich konzentriert kriegst, wenn du daher ziehst und tolerant wirst, ja, Ausländer, verschiedenste Kulturen, die sexuelle Orientierung. Das heißt, du bist mehr offen für andere Lebensweisen, andere Ideen, die du hast. Und das heißt, das macht das Produkt dann auch besser. Ne? Ich kann eine lesbische Kollegin fragen, was sie darüber denkt, ne? Oder den Transgender, die Transgender-Person und so weiter, oder die indische Kollegin oder den aus Mexiko. Und krieg halt dann Feedback und Input dazu. Dauert länger, aber dafür habe ich ein viel runderes Produkt. Ne? Und das ist ein wichtiges Element, das hier das Silicon Valley gemacht hat. Ne?
Wahnsinn, also eine Lanze für Vielfalt brichst du. Ist mir jetzt gerade dazu der Hengstschläger eingefallen, nicht? Mit seinem Buch Durchschnittsfalle, weil er das thematisiert, dass diese homogenen Gruppen ja nicht wirklich die resilientesten sind, also auch von Biologie an gesehen, die wenig
Und
Überlebenschancen haben, wenn das zu einseitig
da
wird.
gibt's genug Studien dazu, nicht nur was jetzt um biologische Evolution betrifft, ja, dass man Diversität, ja, also Monokulturen, Forstwälder sind viel anfälliger oder Monokulturen Getreide sind viel anfälliger gegen Schädlinge. Auch Monokulturen, was Gedanken Menschen betrifft, sind viel anfälliger. Also können Lösungen nicht so einfach finden, brauchen viel länger, um auf die Lösungen zu kommen. Diverse Kulturen bringen viel mehr Ansätze mit, ne, weil sie andere Sichtweisen haben. Macht es schwieriger manchmal, ja, braucht länger dazu, aber letztendlich bringen sie die besseren Lösungen.
Ja, gut, du, ich finde, das ist eine schöne Schlussbotschaft für diesen Podcast folgen. Es wird eine Reihe werden, so will ich jetzt schon sicher nach doch über einer Stunde Zeit, die wir da gemeinsam verbracht haben. Mario, wo kann man dich finden? Was ist dir denn am liebsten, was die Leute von dir wollen und von dir kaufen? Und wo hast du gerade den Fokus drauf? Hau einfach raus einmal.
Also zuerst einmal, ihr könnt mich finden, technophilosoph.com, meine Website, oder ich habe auch der letzte Führerschein neuling.com, das gibt es auch auf Englisch, sind noch mehrsprachig, oder futureangst.com, wo ich über diese Ängste spreche. Google mich einfach, Mario Jäger, Google eingeben, zack, findet ihr sofort, könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Wenn ihr einmal im Silicon Valley sein solltet, und autonomes Auto, ein Robotaxi mitfahren wollt, also fahrerlos fahren, meldet euch bei mir, wenn ich da bin. Ich nehme mir die Zeit für euch, dass wir mal in ein autonomes Auto reinspringen und fahren. Ich bin schon über 300 Mal gefahren, fahrerlos, durch die Nacht und durch den Tag. Und nehme mich mit, damit ihr diese Erfahrung einmal habt und auch mitnehmen könnt nach Hause. Das ist, Bücher findet ihr halt überall dort, wo es Buchhändler eures Vertrauen oder online auf Amazon natürlich oder Morava oder Füßli, Aurelie Füßli in der Schweiz und noch immer Thalia.at, noch immer und Tirol, ja natürlich, Tirol ist der erste Zugangspunkt. dort könnt ihr Bücher finden, die ich habe. Ich selber habe jetzt, wie gesagt, schon das nächste Buch ist fast fertig. Ich arbeite an einigen anderen weiteren Büchern. Markus, wir haben das kurz besprochen. Ich mache jetzt auch ein San Francisco Silicon Valley Krimi. Ja. Ich habe in den letzten Monaten sehr viele Krimis gelesen. Mein Vater hatte schwere Operationen, hat mir empfohlen, ich soll Donna Leon, Kommissario Brunetti lesen. Das habe ich alle durchgelesen. Und habe auch andere ein bisschen mit meinem Geschmack gekommen und gedacht, eigentlich gibt es keinen Silicon Valley Krimi. So ein bisschen Technologie und wo ein bisschen Geschichte über Silicon Valley auch erzählt und San Francisco und wie das so ist und so, wie die Leute reinbringen, das Ganze. Ja, und der erste Krimi heißt Der Tote im Robotaxi.
Hey, logisch.
Hey, logisch.
Ja, cool. Auch darauf werden wir uns freuen. Vielleicht einmal der Anlass, dass ich tatsächlich wieder mal ein Krimi lese. Mario, vielen Dank für deine Energie. Danke, dass du da unser Scout bist im Valley, dass du so viel mit uns teilst, dass du uns nicht vergessen hast. Und ja, für deine Offenheit auch für unsere Delegationen. Und natürlich für die Zeit im Podcast.
Danke, Markus, für die Einladung. Servus. Danke.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.